Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen, mögen ein herzhaftes Grüezi wohl übrigens nach Westaustralien und Neuseeland. Wir haben auch eine treue Fangemeinde im südpazifischen Raum unseres aufgewühlten Planeten. Ich begrüße Sie alle zu dieser Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Und wir reden ja auch über die Brandmauern hinweg, die da um die Schweiz herum zur allgemeinen Verwunderung des Publikums errichtet, eingerissen und dann doch wieder errichtet werden. Wir verstehen das zum Teil gar nicht so genau. Wir kommen da gar nicht mehr nach. Aber wir haben hier einen Mann jetzt in der Sendung, der uns da vielleicht etwas aufklären kann, weil er selber gewissermaßen Gegenstand dieser Ausbrandmauerung ist. Wir reden mit Tino Chrupalla, dem Co-Vorsitzenden jener Partei, über die in Deutschland nicht erst seit gestern alle reden. Oder soll ich sagen, die Lord Voldemort-Partei, wie bei Harry Potter. Das ist die Partei, deren Name man am besten erst gar nicht ausspricht, weil, wie wir jetzt gehört haben, dann das Tor zur Hölle aufgestoßen werden könnte. Herr Chrupalla, begrüße Sie herzlich hier in der Sendung und ja, frage Sie, das Tor zur Hölle ist jetzt aufgestoßen. Was ist eigentlich los in der Bundesrepublik? Um Himmels Willen, was läuft denn da bei euch oben? Müssen wir uns Sorgen machen?
Ja, also erstmal schöne Grüße aus der Hölle Sachsens. Ja, wir hören es jeden Tag, die Hysterie in diesem Land erreicht den nächsten Höhepunkt. Die letzte Sitzungswoche hat es eindrücklich gezeigt. Und das zeigt eigentlich, mit wie vielen Positionen, mit wie vielen Dingen wir einfach Recht behalten. Und das ist wahrscheinlich das, was die aktive Politik nicht begreifen will. Man möchte sich der Realität eben verschließen. Und das werden wir ändern. Und das zeigt sich auch immer mehr, dass das die Bürger erkennen. Das ist eigentlich das Schöne daran, dass diese Hysterie eben nicht greift beim Wähler.
Was ist für Sie eigentlich die jetzt für Sie persönlich interessanteste Beobachtung, die interessanteste Erkenntnis dieser sehr intensiven zweiten Wochenhälfte? Man hat ja in den deutschen Medien auch lesen können, eine historische Woche. Ist ja heute alles ziemlich schnell historisch und das Wort Zeitenwende, vermutlich wird das auch schon von Einzelnen als Zeitenwende beschrieben. Zeitenwenden überall. Was ist Ihre wichtigste Erkenntnis aus der letzten Woche, Herr Chrupalla?
Ja, das ist eigentlich weniger lustig, weil ich muss wirklich sagen, die letzte Woche und auch jetzt die Berichterstattung danach, nach diesen Abstimmungen, ich meine, wir reden über einen Antrag der CDU, wo die AfD zugestimmt hat, der die Mehrheit gefunden hat, der eigentlich nicht viel aussagt, auch keine Gesetzespflicht hat, und über einen Gesetzesantrag, der nicht die Mehrheit gefunden hat, wo die AfD zugestimmt hat. Wie geschichtsvergessen man aktuell agiert und wie man hier wirklich, Sie haben es eingangs in Ihrem Statement gesagt, hier Relativierungen hineinbringt, Vergleiche bringt, die ich wirklich unsäglich finde und die mit unserer Geschichte in Deutschland absolut nichts zu tun hat und damit eigentlich die Polarisierung, die Spaltung in dieser Gesellschaft weiter vorangetrieben wird. Das macht mich nachdenklich. Das ja, finde ich auch demokratieverachtend. So muss man es einfach bezeichnen. Und es wird eigentlich der Lage und der Situation in unserem Land überhaupt nicht gerecht.
Es gibt ja Leute, die tatsächlich der ernsthaften Auffassung sind, dass die AfD sozusagen eine faschistische Partei ist, eine Rechtsnachfolgerin oder Wiedergängerin da der Nationalsozialisten. Das wird ja immer wieder unterstellt. Was halten Sie da entgegen? Vielleicht auch, wenn Sie mal im Ausland darauf angesprochen werden, wenn man sagt, was, Sie sind bei dieser Partei, machen die Leute vielleicht gerade einen Schritt zurück. Und das haben Sie jetzt auch gleich angesprochen mit dem, was Sie als Relativierung bezeichnen. Ja, was ist da Ihre Antwort? Was sagen Sie den Leuten, die Ihnen mit diesen Vorwürfen begegnen?
Ich sage Ihnen einfach alternativ informieren, unser Wahlprogramm, unser Parteiprogramm lesen, unsere Reden im Bundestag anhören, auch auf Wahlkampfveranstaltungen, oder besuchen Sie uns, wie es ja jeden Tag eigentlich auch stattfindet, auf unseren Wahlkampf- und auf unseren Informationsveranstaltungen, die ja wirklich regen Zuspruch erleben, wo uns wirklich hunderte Bürger im sprichwörtlichen Sinn die Bude einrennt. Das zeigt ja das Interesse. Und da wird man ganz schnell sehen, dass man hier wirklich mit Dingen agiert und taktiert, um uns weiter auszugrenzen, um uns zu beschädigen. Das ist wirklich in einer Art und Weise mittlerweile geschichtsvergessen, wie ich es eingangs sagte, und ja, auch relativierend. Also ich muss wirklich sagen, wenn man uns mit der schlimmsten Zeit, mit den schlimmsten 12 Jahren der deutschen Geschichte vergleicht, dann relativiert man die Nazi-Herrschaft und dann relativiert man Dinge, die wir eigentlich längst vergessen hatten und die mir überwunden schienen. Also ich muss wirklich da eingangs sagen und auch nochmal wiederholen, was ich selber denke und tue. Weil wer beginnt denn permanent mit diesem Nazi-Geschrei, mit diesem Faschismus-Geschrei? Das sind diejenigen, die eigentlich antidemokratisch unterwegs sind. Und das macht immer mehr mittlerweile in Deutschland ein Riesenproblem, weil man keine Argumente hat. Und deswegen greift man auf diese Dinge zurück.
Eine interessante Erkenntnis ist ja, dass die vielbeschworene Brandmauer, dass die eigentlich gar nicht existiert. Also diese letzte Woche hat ja auch gezeigt, dass eine CDU im Grunde ja mit ihnen zusammen im Migrationsbereich zumindest am Mittwoch eine solche Mehrheit finden kann. Also der Versuch hier, diese Ausgrenzung zu veranstalten, findet ja auf der thematischen Ebene nicht statt. Ist das jetzt tatsächlich der Fall der Brandmauer gewesen oder wie beurteilen Sie denn das? Ist das der erste Schritt zu einer Normalisierung vielleicht oder ist das eine weitere Verkrampfung? Wie beurteilen Sie quasi aus der leichten Distanz heraus jetzt die Wirkung?
Ja, schön wäre es, wenn es natürlich diese Brandmauer nicht mehr gibt. Sie gibt es natürlich hauptsächlich in den Köpfen und hauptsächlich in den Köpfen derer Politiker der Altparteien in Berlin. Auf kommunaler Ebene, teilweise auf Landesebene existieren diese Dinge nicht mehr, weil dort Politik für die Bürger, für die Interessen gemacht wird. Und das haben wir ja auch von uns, von der AfD immer gesagt, dass wir Gesetzesanträge, egal von wem sie kommen, egal ob von CDU oder SPD, dass wir diesen zustimmen, solange sie die Interessen der Bürger, solange sie die Interessen Deutschlands berücksichtigt und auch hier eine Verbesserung stattfindet. Und darum geht es doch in der Politik. Dafür sind wir doch gewählt. Wir sind vom Souverän, vom Volk gewählt, um eine Veränderung zum besseren Deutschlands, um Entscheidungen zum besseren Deutschland zu treffen und um nochmal auf die Migrationspolitik zu kommen. Eine übergroße Mehrheit möchte eine Veränderung da in dieser Migrationspolitik, in der Kriminalitätsstatistik, dass hier endlich was getan wird, dass hier endlich Menschen, die hierher kommen, die kontrolliert werden und dass diejenigen, die hier nicht hierher gehören, auch abgeschoben werden. Das ist die Mehrheit der Bevölkerung. Das besagt jede Umfrage über Parteigrenzen im Übrigen hinweg. Und ich denke, das müssen auch immer mehr Bürger begreifen, dass das nur eine Partei vorangetrieben hat, dieses Thema im Übrigen vorangetrieben hat und dass es eigentlich nur mit einer Partei, nämlich mit der AfD, dazu eine Änderung geben wird und zwar als Führungskraft und nicht als kleiner Co-Partner. Wir haben es gesehen, Herr Merz eiert wieder zurück und er wird auch nach der Wahl diese Wahlversprechen, die er jetzt auch gibt, nicht umsetzen können. Mit wem will er das umsetzen, wenn er seine Brandmauer weiter aufrechterhält? Und deswegen sage ich immer wieder, wer Brandmauern aufbaut, und das sieht man bei Herrn Merz, der wird dahinter selbst gegrillt und selbst von der eigenen Partei.
Oder unter den Trümmern der Brandmauer begraben. Jetzt könnte man aber auch dagegen halten, Herr Chrupalla, und sagen, eigentlich ist ja der Herr Merz auf eine vielleicht fast schon etwas abenteuerliche Weise als relativer Sieger aus dieser Woche hervorgegangen. Wir erinnern uns, am Donnerstag hat ja die frühere Kanzlerin dann auch noch das Sackmesser gezückt und da versucht den AfD, entschuldigen Sie, den CDU-Vorsitzenden, freudscher Versprecher, den CDU-Vorsitzenden aus dem Gleichgewicht zu bringen, gewissermaßen aus der Bahn zu werfen. Aber wenn man jetzt auch abstellt auf den letzten CDU-Parteitag, zeichnet sich doch eine klare Zustimmung ab bei einer Mehrheit der CDU-Abgeordneten. Zwar ist er nicht durchgekommen am Freitag mit der entsprechenden Abstimmung, aber Friedrich Merz hat sich gegenüber diesem Merkel-Flügel vielleicht, gegenüber den Merkelianern durchgesetzt. Oder sehe ich das falsch?
Ja gut, ich kenne jetzt nicht die Innereien der CDU so genau. Natürlich bekomme ich viel mit. Ich unterhalte mich natürlich auch mit Abgeordneten. Man muss natürlich abwarten, was die nächsten Tage und Wochen passiert. Und wir kennen Friedrich Merz. Ich sage ja immer, das ist der deutsche Joe Biden. Er weiß ja morgen nicht, was er heute gesagt hat. Das haben wir ja bei vielen Dingen schon erlebt. Er hat ja auch das Wort Brandmauer angeblich nie gesagt. Und er hat auch ein 24-Stunden-Ultimatum nicht an Putin gestellt. Hat er auch danach gesagt, hat er nie gesagt. Also er hat ja oft schon große Erinnerungslücken, ähnlich wie auch Olaf Scholz. Von daher muss man mal abwarten, was er diesem Lager in seiner Partei auch danach anbietet. Ich habe es ja eingangs gesagt, mit wem will er denn die Dinge jetzt umsetzen, die er jetzt verspricht? Migrationswende, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz abschaffen, ja, auch in der Energiepolitik eine Rückkehr zur Kernenergie. Das sind alles Positionen, die er von uns eins zu eins raubkopiert hat, abgeschrieben hat, die SPD und Grüne aber nicht umsetzen wollen. Und das sind ja seine Koalitionspartner, seine Lieblinge, mit denen Herr Merz sich ja schon zum Kaffee und zum Bierchen bei Herrn Laschet getroffen hat. Also da bin ich wirklich gespannt, wie glaubwürdig das ist. Und wir wissen es ja aus der Vergangenheit, die Glaubwürdigkeit der CDU, ja, die ist ja nun mittlerweile nicht mehr so hoch, wie sie vielleicht noch vor 30 Jahren war.
Die Aufgabe einer Oppositionspartei, wie jetzt zum Beispiel einer AfD, besteht ja auch darin, die Agenda zu bestimmen, auch wenn man selber nicht an der Regierung mitmischt. So könnte man sagen, es ist ein beträchtlicher Erfolg der AfD jetzt in dieser Migrationspolitik. Man hat zumindest thematische Brandmauern zum Verschwinden bringen können. Die Themen mussten aufgegriffen werden. Man hat sich zwar distanziert von ihnen. Jetzt habe ich gesehen, einzelne AfD-Abgeordnete teilen da ziemlich gegen die CDU aus. Der Maximilian Krah hat gesagt, ja, Merz ist kaputt. Andere, glaube ich, haben davon sogar gesprochen, man möchte die CDU zerstören. Ist das klug, wenn jetzt eine Oppositionspartei dermaßen da anpöbelt gegen die CDU? Das ist ja doch jetzt in sachlicher Hinsicht vermutlich der engste Verbündete, in Anführungszeichen, den man da noch hat. Sollte die AfD da nicht einfach etwas die Tonalität herunterschrauben und etwas staatsmännischer auf die Sache schauen?
Ja, ich meine, das tun ja bei uns auch einige Politiker. Also ich meine, das Anpöbeln, wie Sie es sagen, das sehe ich jetzt in der Form so nicht. Ich meine, Herr Merz bezeichnet uns selbst, unsere Partei, als Gesindel. Also das sind ja teilweise Äußerungen aus längst vergangenen Zeiten, wie wir beschimpft werden. Und meine, was haben wir uns die letzten Wochen, Monate und Jahre anhören müssen? Ich verstehe da jeden Einzelnen, der da auch sicherlich etwas emotionaler ist. Ich sag's mal ganz offen, und das sehen wir ja auch in den ostdeutschen Bundesländern, wir wollen die CDU natürlich überflüssig machen. Das ist schon mein politisches Ziel, die CDU hier überflüssig zu machen, ähnlich wie es die SPD ja mittlerweile auch in Ostdeutschland ist. Sie spielt ja überhaupt keine Rolle mehr. Die FDP genauso wenig. Ich hoffe auch, dass diese Partei nicht mehr dem Deutschen Bundestag angehört. Das gehört zum politischen Wettstreit dazu, dass man sich im Wahlkampf natürlich auch im Wort und Ton richtig, angemessen, respektvoll trotzdem begegnet. Es gibt natürlich auch mal ein, zwei Worte, die über die Stränge schlagen. Ich denke, das muss man aushalten. Wir sind erwachsene Menschen. Wahlkampf ist kein Ponyhof. Das gehört auch mit zur Auseinandersetzung dazu. Und bis zum Wahltag wird hier natürlich jeder für sich kämpft hier. Und danach werden wir sehen, welche Gemeinsamkeiten es eventuell gibt, welche Kompromisse man schließen kann. Und das will ich jetzt nicht bloß auf die CDU beziehen. Ich habe es ja eingangs gesagt, wir werden auch guten Gesetzesvorhaben der SPD zustimmen oder des BSW. Warum nicht? Die Bürger erwarten doch Lösungen, egal von wem sie kommen. Das ist, denke ich, meine Aufgabe als Politiker, unsere Aufgabe. Und da stehen wir immer zu Gesprächen mit allen Parteien bereit.
Die Stimmung kocht ja über, nicht nur im Bundestag, eben Stichwort Tor zur Hölle, da die Rhetorik der SPD, die da aufgemacht wurde. Tatsächlich jetzt von außen betrachtet wirkt das unglaublich hysterisch, diese vulkanisch sich entladende Gefühlskraft gewissermaßen, vielleicht auch ein Zeichen der Verzweiflung, der Überforderung, aber diese Stimmung greift ja auch über aufs Land. Wir sehen massive Demonstrationen jetzt in Berlin. Ich weiß nicht, wie die Zahlen da genau zu beurteilen sind, aber das sind schon Menschenmassen, die jetzt da auf die Straße gehen, die demonstrieren unter anderem gegen Sie. Wie erleben Sie das? Was steckt hinter diesen Demonstrationen? Schockiert Sie das? Ich meine, man sieht dann plötzlich um Himmels Willen, ja, ich bin quasi persönlich oder meine Partei ist ein derartiges Feindbild. Wie gehen Sie mit dem um? Wie deuten Sie das?
Ja, schon mit einer gewissen Gelassenheit auf der einen Seite. Ich muss ein bisschen schmunzeln. Wir haben ja auch Demonstrationen jetzt diese Woche gesehen, auch vom Konrad-Adenauer-Haus in Berlin und auch, wo Plakate hochgezeigt wurden mit der Forderung des Verbots der CDU. Also wir kennen das ja mittlerweile alles. Also da muss ich ein Stück weit schmunzeln und auch, wie man jetzt mit dicken Krokodilstränen das verurteilt. Ja, das sieht man daran, welche Wucht und Macht natürlich die Medien haben und wie hier der Staat, Stichwort Demokratiefördergesetz, 1 Milliarde Euro zu bezahlten Demonstrationen natürlich auch aufruft. Das sind bezahlte Demonstrationen zum großen Teil und
Sind alle
natürlich.
bezahlt oder ist das, bezieht sich das jetzt einfach auf einen bestimmten auslösenden Faktor? Das ist nämlich ein ganz brisantes Thema, wenn ich das da nur kurz einhaken darf.
Es gibt ja immer viele Mitläufer, das ist doch ganz normal, in allen Bewegungen. Und natürlich lassen sich viele davon auch animieren, auf die Straße zu gehen. Sie meinen ja auch ein Stück weit was Gutes zu tun für die Demokratie. Ich habe überhaupt nichts gegen Demonstrationen. Aber was wir hier sehen, wir reden ja oft, das ist die Zivilgesellschaft. Ich sag mal so ein bisschen provokativ, das ist ein Stück weit die gestörte Zivilgesellschaft, die jetzt auf die Straße geht und die ja auch diese Vergleiche bringt, auch mit diesen hohlen Phrasen, nie wieder ist jetzt. Ja, was soll das eigentlich bedeuten? Also stehen wir davor, das Dritte Reich wieder aufzubauen? Stehen wir davor, in irgendeiner Weise hier Konzentrationslager wieder zu errichten? Das ist ja wirklich unsäglich, wie man hier in die Töpfe geschmissen wird, der Geschichtsklitterung und der Verharmlosung. Und das ist das, was mich ein Stück weit auch erschüttert, das sage ich ganz ehrlich. Aber der Großteil der Bevölkerung, weil ja immer davon gesprochen ist, wer ist mehr, merkt das. Und ein Stück weit muss man natürlich auch aufpassen, und dazu müssen wir auch genauso beitragen, dass wir diese Spaltung in der Gesellschaft überwinden. Dazu werden wir auch gerne beitragen, das ist ganz klar. Wir werden nicht dort aktiv uns da einmischen. Wir lassen natürlich diejenigen in Hamburg, in Berlin, wo sie auf die Straße gehen, demonstrieren. Das sollen sie gerne tun. Wir sind geduldig, und ich sag mal so, gibt ja ein schönes Sprichwort, Geduld ist der Mut zur Gelassenheit. Ich denke, das brauchen wir in diesen Tagen.
Man muss sich immer auch die Frage stellen, was ist der Punkt der Wahrheit auf der anderen Seite? Jetzt all diese Demonstranten, die gehen, ich glaube, da gibt es auch viele darunter, die ernsthaft besorgt sind. Und da muss ja dann die AfD selber eigentlich in den Spiegel schauen und sagen, um Himmels Willen, wir haben ja auch diesen Skeptikern, diesen Gegnern, diesen Kritikern haufenweise Munition geliefert. Das wird ihnen ja auch immer wieder um die Ohren geschlagen. Das berühmte Denkmal der Schande, der Vogelschiss von Alexander Gauland, dann diese Geschichtsbeschwörungen, tausendjährige Geschichte. Ich meine, da muss man sich ja nicht wundern, dass es gewissen sensiblen Zeitgenossen oder übersensiblen Zeitgenossen kalt den Rücken runterläuft. Hat die AfD-Führung eigentlich die Partei im Griff? Der Herr Gauland hat ja immer gesagt, das ist ein gäriger Haufen. Das ist zwar eine, sage ich mal, originelle Formulierung, aber das nährt natürlich auch ein bisschen das Misstrauen, weil man denkt, vielleicht ja, der Tino Chrupalla, das ist ein Sachlicher, der kann auch mal den Olaf Scholz loben in einer Bundestagsdebatte oder den Ralf Mützenich, der hat jetzt vielleicht nicht da den rhetorischen Presslufthammer immer im Anschlag. Aber mal Hand aufs Herz, Herr Chrupalla, haben Sie und Frau Weidel eigentlich diesen gärigen Haufen im Griff? Oder wachen Sie manchmal am Morgen auf oder wenn Sie die Zeitungen lesen und denken, um Himmels Willen, was hat jetzt da wieder für irgendeiner irgendetwas herausgelassen? Sagen Sie mal ganz ehrlich, wir sind hier nur unter uns.
Genau, wir sind hier bloß unter vier Augen.
Wir sagen es nicht weiter, Herr Chrupalla, aber Sie können jetzt mal ehrlich auspacken hier,
Ja,
das wäre jetzt mal ehrlich.
ja, genau, mache ich natürlich jetzt auch gerne. Also man muss ja auch einfach mal schauen, wenn man sich auch die letzten Jahre und Monate betrachtet, wie sich unsere Partei weiterentwickelt hat, wie sie auch professioneller im Auftreten geworden ist. Natürlich gab es in der Vergangenheit Aussagen und auch Dinge, die mir alle und die uns nicht gefallen haben und wo wir auch Fehler gemacht haben. Das habe ich ja immer wieder gesagt und die muss man auch mal eingestehen. Das ist auch, gehört auch ein Stück weit zur Größe dazu, wenn man auch mal über die Stränge schlägt, wenn man Fehler macht. Und ich denke, wir haben auch dort in der Disziplinierung unserer Partei die letzten Jahre riesige Fortschritte gemacht. Und das zeigt ja auch die Unterstützung der Wähler. Ich meine, wir reden jetzt mittlerweile von 12 bis 15 Millionen Wähler, die uns das Vertrauen geben würden. Und das muss man sich ja erarbeiten. Mit Kompetenz und auch diese Werte steigen ja immer weiter und natürlich auch mit dementsprechendem Auftreten, was sachgemäß ist in vielen Anliegen, die wir vertreten. Und ich denke, das hat sich die letzten Jahre auch in der Professionalisierung, wie gesagt, auch mit der Doppelspitze Chrupalla-Weidel deutlich gezeigt. Und diesen Erfolg nehmen wir natürlich auch aktuell mit. Und wenn es Verfehlungen gibt, die wirklich grob fahrlässig sind, die gegen das Grundgesetz verstoßen, dann werden wir auch als Partei reagieren. Das haben wir in der Vergangenheit getan und das werden wir auch in Zukunft machen. Wir werden vieles und klären vieles mittlerweile intern und nicht mehr in der Öffentlichkeit, wie es in der Vergangenheit ja oftmals so war. Und das ist nämlich genau das, was der Wähler auch nicht will. Und das gehört zu einer pluralistischen, streitbaren Partei, die wir nun mal sind. Und das will ich auch beibehalten, weil das ist unser Wesenskern unserer Partei, im Übrigen auch der Demokratie. Bei uns streitet man natürlich auch heftig, aber das machen wir mittlerweile hinter geschlossenen und hinter verschlossenen Türen. Und ich denke, das ist eine gute Entwicklung und trägt für die weitere Entwicklung unserer Partei bei, aber auch für die Demokratie in Deutschland insgesamt.
Sie sind ein Exponent der AfD und ich glaube, das kann man so durchaus objektiv festhalten, der sich schon dadurch auszeichnet, dass Sie zumindest von den jetzt von mir auch wahrnehmbaren Auftritten eben auch eine maßvolle Sprache pflegen. Ich gehöre jetzt nicht zu denen, die sagen, die Oppositionellen müssen da permanent mit Seife im Mund herumlaufen. Als Oppositionelle müssen sie ja etwas mehr rhetorischen Druck entwickeln. Aber es fällt schon auf, sie sind da nicht einer, der da ganz massiv immer zuspitzt, zumindest nach meiner Wahrnehmung nicht. Aber es ist eine Tatsache, dass man in vielen, und ich glaube auch für die Partei relevanten Kreisen, ein Misstrauen hegt. Was unternehmen Sie eigentlich, was unternimmt die Parteispitze, um vertrauensbildende Maßnahmen hier zu ergreifen? Ich denke vor allem auch an, ich sage jetzt mal, Exponenten des deutschen Judentums, die ja auch sich immer wieder äußern zur AfD. Gibt es da einen Plan? Sind Sie da in Gesprächen? Sind Sie da im Austausch? Oder besteht die Gefahr, dass die Partei, die natürlich angefeindet wird, sich auch irgendwo in einen Schmollwinkel da zurückziehen könnte und dann eben im Zorn vielleicht diese Arbeit vernachlässigt? Lassen Sie uns da vielleicht etwas Einblick nehmen.
Also da muss man ja auch sagen, auch was man jetzt aktuell sieht, wie viel mittlerweile Unternehmer und Unterstützer es auch außerhalb der Partei gibt. Ich erwähne jetzt nur die drei Großspenden, die wir die letzten Wochen bekommen haben, und auch viele Mittelständler und Handwerker, die uns mit Spenden zwischen 5.000 und 10.000 Euro dankenswerterweise unterstützen, sich positionieren. Das zeigt ja eigentlich, dass wir auch in diesen Austausch, in diese Gespräche gehen. Das ist für mich ein großer Teil meiner Arbeit, dass ich mich mit Unternehmern, auch Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, ja, auch mit Intellektuellen, mit Künstlern treffe, wo ich auch viele Gesprächsrunden und Formate habe. Und die müssen nicht immer öffentlich sein. Und das ist genau der Punkt. Man muss nicht bei jedem Treffen ein Selfie und ein Foto machen, wo man vielleicht auch die Person damit selbst in Bedrängnis bringen könnte oder sich erklären lassen muss. Weil im Endeffekt muss diese Aufklärungsarbeit auch im persönlichen Gespräch stattfinden. Im Übrigen auch, wie es sich eigentlich unter normalen und vernünftigen Demokraten aller Parteien gehören würde, dass man diese Gespräche führt und nicht, wie schon eingangs auch gesagt, Brandmauern in diesem Bereich aufbaut. Diese Ausgrenzungsmechanismen funktionieren ja auch nicht mehr, weil immer mehr Leute, auch aus der Kirche, aus der Gesellschaft, wissen wollen, wie ist Frau Weidel, wie ist Herr Chrupalla, ich lade den mal ein, ich komme zu Ihnen hin. Das findet immer mehr statt, da bin ich auch sehr dankbar. Und das ist eigentlich die Arbeit und Aufgabe, die ich auch in unsere Partei hineintrage, dass andere Politiker, egal wie, ob man Mandatsträger ist oder ob man im Gemeinderat, im Stadtrat sitzt, das zu tun, mit den Unternehmern zu reden, die Gespräche jetzt zu suchen, sich nicht, wie Sie sagen, in den Schmollwinkel zurückziehen. Wir sind ja keine Aktivistentruppe. Wir wollen Politik machen für die Interessen Deutschlands und dazu muss man natürlich auch an die Basis gehen. Ich denke, das unterscheidet uns auch groß von den anderen Parteien.
Nächste Woche ist ja ein interessantes Datum. Da wird die Frau Weidel nach Budapest fahren und den Viktor Orban treffen. Und die AfD ist ja auch vor ein paar Monaten kaltschultrig abgewiesen worden, könnte man sagen, von der Frau Le Pen, Rassemblement National in Frankreich. Die hat sich da ja, kritisch geäußert und wollte da die AfD nicht in diesen Verbund da mitnehmen, der Patrioten von Europa. Und jetzt kommt der eigentliche Gründer dieses Verbunds, der Viktor Orban. Bei dem sieht man auch, dass einige Brandmauern jetzt auch im sogenannten Mainstream fallen, der da natürlich Auftrieb hat, jetzt auch durch die Entwicklungen in den Vereinigten Staaten. Was bedeutet dieses Treffen von Frau Weidel und Herr Orban aus Sicht der AfD? Was glauben Sie, wie ist das einzuschätzen und was ist da vielleicht eine mögliche Folgewirkung? Was erwarten Sie?
Ich finde erstmal dieses Treffen wunderbar. Ich habe mich ja mit Viktor Orban auch schon mal kurz beim Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft getroffen und auch dort interessantes Gespräch mit ihm geführt. Und er war überhaupt nicht scheu, mit mir darüber zu reden. Er wusste auch, dass ich Vorsitzender der AfD bin. Also das zeigt eigentlich, und das ist ja das, was wir auch immer wieder sagen, wir wollen gute diplomatische Beziehungen zu allen Ländern der Welt und der Erde. Und das haben wir ja auch bewiesen. Haben gute Beziehungen in den Osten und auch gute Beziehungen in den Westen, was mittlerweile ja viele andere Parteien nicht mehr haben, weil sie mit dem erhobenen moralischen Zeigefinger durch die Welt laufen, alle möglichen Politiker und Präsidenten beschimpfen auf eine übelste Art, wenn man Frau Baerbock sieht. Ja, also das sind ja alles Dinge, die mit Diplomatie nichts zu tun haben. Und ich denke, das ist ein weiterer Schritt, auch dort den Bürgern zu zeigen, dass wir es ernst meinen mit Diplomatie und Gesprächen. Das gehört dazu, auf Augenhöhe mit denjenigen zu sprechen, auch die Unterschiede klar zu machen, die es natürlich gibt. Jeder hat seine eigenen Interessen, die deutschen Interessen vertreten wir. Herr Orban vertritt auch auf europäischer Ebene, und das beeindruckt mich ja, die ungarischen Interessen, Migrationspolitik, auch was die Zahlungen an die EU angeht, was die Bürokratie angeht. Das muss man auch tun und diese Veränderung auch mit antreiben und vorantreiben, anstelle auch Ungarn zu beschimpfen beschimpfen, Polen zu beschimpfen, etc. Also alles, was wir ja gerade aktuell erleben, das spaltet ja eher Europa. Und wir brauchen gerade in einer neuen Weltordnung, wo es wirklich um mehr Gemeinsamkeiten geht, dort ein größeres und stärkeres Europa, was die Nationalstaaten angeht. Die Interessen müssen gebündelt werden, um in einer multipolaren Weltordnung ein großer Player gegenüber Amerika zu sein, gegenüber Russland, aber auch China.
Am World Economic Forum in Davos hat die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Frau Christine Lagarde, ziemlich ungeschminkt gesagt, die EU sei in einer existenziellen Krise. Und man konnte das richtig gehen spüren, also diese Kollektivdepression der Eurokraten, die noch vor wenigen Jahren nur noch über den Green Deal gesprochen haben und über diese gewaltigen Bürokratiekorsette, die sie da aufgetürmt haben mit Geld, von dem man nicht wusste, woher es denn kommen sollte. Und jetzt ist das Thema Entbürokratisierung, Wirtschaftsschwäche und so weiter. Das ist jetzt also, das brennt lichterloh, dieses Thema. Was ist Ihre Diagnose zur EU? Ist diese EU aus Ihrer Sicht noch zu retten? Und zweitens, ist die AfD, ich komme da nicht so recht raus, wollen Sie jetzt eigentlich raus aus der EU oder wollen Sie die EU reformieren? Was ist da Ihre Position?
Ja, also an der aktuellen Situation der EU und da sieht man ja, dass im Prinzip, und das ist meine persönliche Meinung, dass man dort mit Reformen, die wir ja übrigens schon seit 10 Jahren als AfD fordern, dafür, und deswegen sind wir ja mit der Griechenlandrettung, mit der unsäglichen Griechenlandrettung, das war ja mit einem Gründungsgrund der AfD, habe ich wenig Hoffnung, dass man die EU mit Reformen noch rettet. Am Ende wird sie implodieren, wird aus dieser Verbund wird nicht mehr finanzierbar sein. Und wir reden hier mittlerweile schon über die weitere Aufnahme neuer Länder, wie zum Beispiel die Ukraine, wo man sich wirklich fragt, wer soll das eigentlich alles finanzieren? Und das ist ja ein Hauptgrund, wie Deutschland dort auch ausgenommen wird. Wir übernehmen die Hauptlast auch Großbritanniens, die aus dieser EU ausgestiegen sind. Unsere Position ist ganz klar, wir wollen einen Verbund europäischer Nationalstaaten. Im Übrigen war auch Deutschland vor dieser EU-Exportweltmeister. Das heißt, war. Jetzt sind wir ja nicht bei mehr Exportweltmeister mit der EWG. Also mit diesem Wirtschaftsverbund sind wir stark geworden. Also immer zu sagen, wir brauchen die EU und die EU ist für Deutschland ganz wichtig. Ja, zum Teil, was Freizügigkeit angeht, keine Frage. Auch was natürlich Zölle angeht, keine Frage. Aber das kann man auch national aushandeln. Also Reformen müssen versucht werden, auch wenn ich sehe und auch hier spüre, die Zeit wird immer knapper. Dann muss man sich wirklich fragen, was hält denn die EU für Gesetze eigentlich noch ein? Nehmen wir die Maastricht-Kriterien, die Neuverschuldungskriterien, was die Länder, die Nationalstaaten angeht. Über 185% des BIPs Neuverschuldung und Verschuldungsquote Frankreich, Spanien, Griechenland ähnlich hoch. 60% ist in diesen Verträgen fixiert. Keiner hält es mehr ein, im Übrigen auch nicht Deutschland. Über 65%. Dann die Dublin I und II Verträge. Die interessieren überhaupt niemanden mehr. Werden die nur eingehalten? Gelten sie noch oder sind die aufgelöst? Also ich könnte jetzt endlos weitermachen. Alles Dinge, die die EU einfach außen vor lässt. Sie ist selbst vertragsbrüchig. Jedes Land ist vertragsbrüchig. Und da muss man so wirklich die Frage stellen, was nutzt uns dann dieser Verbund eigentlich noch?
Und die Frage eben, also Austritt oder doch noch, falls Sie an die Macht kämen, wenn Sie jetzt in einer Regierungskoalition drin wären, vielleicht ein Außenminister, würden Sie dann antreten und sagen, es ist mein Ziel, Deutschland muss aus der EU raus? Oder würden Sie sagen, nein, wir versuchen auch mit geringer Hoffnung alles daran zu setzen, diese EU auf einen vernünftigeren Weg zu bringen? Oder würden Sie klipp und klar den Austritt Deutschlands fordern, so klar wie in der Schweiz, sagen wir, konservative bürgerliche Kreise, den Nichtbeitritt zur EU gewissermaßen zu einer Grundforderung ihrer Politik erhoben haben?
Ja, als allererstes würden wir natürlich die Bürger fragen, was sie davon halten. Und da gilt es natürlich auch noch eine Aufklärungskampagne zu machen. Und die Bürger sollen entscheiden, ob sie das wollen. Das ist nicht eine Entscheidung einer Partei. Dazu ist es viel zu groß. Das ist auch für uns ganz klar, dass wir einen Bürgerentscheid zu diesem Thema bräuchten. Was wir natürlich sofort umsetzen würden, ist eine komplette Entschlackung, auch was die finanziellen Mittel an die EU angeht, was die Bürokratieaufwuchs angeht, aber auch an den Beamten. Wenn man sieht, diesen Aufwuchs an Eurobeamten, die dort Entscheidungen treffen, die Nationalstaaten vorweggenommen werden, wo Entscheidungen in Brüssel getroffen werden, wo wir als die gewählten Volksvertreter in Berlin überhaupt keinen Einfluss mehr haben. Das muss abgeschafft werden. Also diese Entschlackung muss man als allererstes vorantreiben und das werden wir auch vorantreiben. Und da sind wir ja mit vielen Nationalstaaten, nicht bloß mit Ungarn, auch mit Polen, die das ebenso fordern, gemein. Also es werden ja auch immer mehr Länder und Regierungen in der Europäischen Union, die genau diese Dinge fordern. Man muss es eben endlich umsetzen. Wir wollen Ursula von der Leyen den Stecker ziehen. Das ist schon ein Punkt.
Glauben Sie eigentlich noch an Deutschland? Es gibt ja sehr viele Deutsche, uns erreichen auch Zuschriften, die möchten ihr Land verlassen. Wir sehen, auch in die Schweiz emigrieren sehr viele Deutsche, sehr gut qualifizierte Deutsche. Wenn man mit Unternehmen spricht, da tauchen doch ernsthafte Fragezeichen auf. Sie sagen, ja, wo kommt eigentlich das Wachstum her? Unsere Automobilindustrie ist da in einer existenziellen Schieflage. Die Chinesen kaufen keine deutschen Autos mehr. Über den russischen Markt kommen da ganz Unmengen von chinesischen Wagen. Wir sind in einer ganz, ganz schwierigen Situation. Wo soll eigentlich das Wachstum noch herkommen mit der Energie und alles? Bringen Sie doch da vielleicht noch einen Lichtblick. Ich meine, Sie engagieren sich, Sie kämpfen täglich für Deutschland. Was erfüllt Sie mit Hoffnung, dass all diese Probleme, die jetzt sichtbar werden, eben nicht so schlimm sind, dass man daraus die Schlussfolgerung ziehen müsste, das Land zu verlassen, was ja doch viele, aus Sicht Deutschlands zu viele machen?
Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Wir reden hier von 250.000 bis 300.000 gut ausgebildeten jungen Menschen, deutschen Menschen, Fachkräfte im Übrigen, die das Land jedes Jahr verlassen. Und das bedrückt mich, das treibt mich natürlich genauso um. Und deshalb ist es wichtig, dass wir die politischen Voraussetzungen schaffen, die Rahmenbedingungen, dafür ist ja Politik da, dass diese Menschen bleiben oder ein Stück weit, und das hoffe ich auch, dass sie wieder zurückkommen. Auch das ist ja durchaus möglich und das sollte man eigentlich vorantreiben, dass man die Steuerlast verringert, dass man die Abgabenlast verringert, dass man günstige Energie hat, damit sich auch der Mittelstand wieder freut, hier zu investieren. Ja, damit endlich ein Ruck durch dieses Land geht. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn diese Depression, die dieses ganze Land mittlerweile auch im wirtschaftlichen Bereich umfasst, ist schon wirklich schwierig. Und ich vermute, dass diese Depression dieses Jahr auf alle Fälle anhält, denn bevor eine neue Regierung hier wirklich zu Entscheidungen kommt, da haben wir Sommer oder Herbst, bevor die durchgreifen, wahrscheinlich noch 2, 3 Jahre. Das ist wirklich verstörend. Also brauchen wir so schnell wie möglich hier ein Umschalten. Dafür machen wir Politik. Das sind unsere Forderungen. Deswegen sagen wir Rückkehr zur Kernenergie sofort, Wiederlieferung russischen Gases, damit wir hier Kilowattstunden Gas haben von 5 Cent die Kilowattstunde und nicht von 15, 20 Cent, wie wir es aktuell haben. Das würde sofort alle entlasten. Und hier rede ich nicht von jung und alt, von arm und reich, von Ost und West. Es würde sofort die Wirtschaft, als würde ein Schub geben. Natürlich müsste es auch Investitionsprogramme für die Bauwirtschaft geben, damit wieder Häuser gebaut werden, damit sich auch Familien mit günstigen Krediten Häuser leisten können, damit Familien hier bleiben. Und da verstehe ich natürlich, dass junge Menschen sagen, welche Perspektive habe ich hier? Welche Planungssicherheit habe ich in diesem Land? Oder kommt hier wieder ein Heizungsgesetz von Herrn Habeck oder wieder eine Vorgabe, die ich nicht erfüllen kann? Die Planungssicherheit in diesem Land ist verloren gegangen. Das ist das größte Problem, was ich erkenne und was ich höre von der Wirtschaft, vom Mittelstand. Die braucht es wieder, damit man sagen kann, ich weiß, was auf mich die nächsten 5 bis 10 Jahre zukommt. Ich kann das bezahlen, ich kann es abbezahlen, ich kann einen Kredit nehmen. Ich bin auf der sicheren Seite, dass mir nichts weggenommen wird oder dass ich mit irgendwelchen Drangsalierungen hier Befürchtungen haben muss, dass ich hier in Existenzschwierigkeiten komme.
Sie waren an der Inaugurationsfeier, Amtseinführung des amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Was bedeutet Trump für Deutschland?
Ein Vorbild, wie man seine Interessen vertritt und vor allen Dingen ein Vorbild, wie man Wahlversprechen umsetzt. Und das habe ich ja auch dort in der Capital One Arena eindrücklich gesehen. Seine ersten Amtshandlungen, wir haben sie alle im Fernsehen gesehen, als er die Dekrete unterschrieben hat, mit denen er Wahlkampf gemacht hat. Ausstieg aus der WHO, Ausstieg aus Pariser Klimaabkommen, sofortige Grenzsicherung zu Mexiko, Ausweisung der illegalen Migranten, alles Dinge, mit denen er Wahlkampf gemacht hat, von denen er vom Souverän gewählt wurde. Und das hat mich ja wirklich imponiert, das hat mir gefallen. Das sind genau die Dinge, die wir ja teilweise in Europa, in der deutschen Politik sowieso verlernt haben, dass Politiker Wahlversprechen einhalten und nicht nachher das Gegenteil machen von dem, was sie vorher versprochen haben. Und ich denke, das sollten wir uns ein Stück weit was abschauen, auch die eigenen Interessen endlich mal artikulieren, benennen. Das ist, denke ich, das Wichtigste. Und dann sich natürlich in diplomatischen Beziehungen dahingehend austauschen, auch mit Präsident Trump, auch mit Präsident Putin und auch mit den Chinesen, mit den Ungarn, mit allen an den Tisch setzen und natürlich da die besten Lösungen für das eigene Land aushandeln. Und ich denke, das gehört dazu. Und das macht die Welt ein Stück weit sicherer und ein Stück weit auch ja berechenbarer. Und das sollten wir aus unserer Sicht auch lernen, und das habe ich für mich mitgenommen, und ich denke, das ist der richtige Weg der Politik, den die Bürger im Übrigen auch endlich wünschen.
Was glauben Sie, wie nahe stehen wir jetzt an einem Frieden in der Ukraine oder wenigstens einem Waffenstillstand?
Ja, da gibt es ja natürlich jeden Tag neue Meldungen, pro und contra. Ich hoffe und ich freue mich, dass Donald Trump auch dort mit seinem Sondergesandten, den er jetzt dort in die Ukraine geschickt hat, dass es endlich das Wort Frieden wieder gibt. Dass wir nicht darüber reden, wie wir den Krieg verlängern können oder den Krieg gewinnen können. Ich meine, gab ja wirklich, und es gibt ja immer noch deutsche Politiker, die davon sprechen, wir müssen Russland niederringen, wir müssen Russland besiegen, wo man sich wirklich an den Kopf greift und eine der größten Atommächte niederzuringen beziehungsweise zu besiegen. Wer das glaubt und noch dazu aus deutscher historischer Sicht, der muss ja wirklich eigentlich in die Nervenanstalt geschickt werden, was wirklich Irrsinn ist. Und ich wünsche mir, dass dieser Krieg oder ein Waffenstillstand bis zur Amtseinführung eines neuen Kanzlers, egal wie der heißen mag, vollzogen wird. Ich habe große Bedenken mit einem Kanzler Merz, dass dieser Krieg nicht weitergeführt wird. Stichwort Tauruslieferung, was er ja immer noch fordert, aber nicht im Wahlkampf benennt. Und dass die Europäer, und da gibt es ja auch Aussagen deutscher Politiker, die gesamte Kosten und die gesamten Kosten des Krieges auf sich schultern und die diesen Krieg noch weiter eskalieren wollen oder sich dort noch engagieren wollen und eingreifen wollen. Deswegen wünsche ich mir, dass da auch mit der Administration Trump die nächsten Wochen und Monate Bewegung reinkommt, dass wir dort zu diplomatischen Lösungen kommt und dass es dort einen Waffenstillstand und auch ein Kriegsende gibt.
Die Beziehungen von Deutschland zu Russland waren in der Geschichte immer sehr wichtig, auch in negativer Hinsicht, aber auch in positiver Hinsicht. Die Beziehungen zu China ebenfalls. Man hat den Eindruck, wenn man in Russland sich aufhält, dass die Deutschen irgendwie durch sind bei den Russen. Also man ist dann sehr, sehr enttäuscht und man wendet sich ab. Glauben Sie, dass die deutsch-russischen Beziehungen wieder einzurenken sind? Muss man sich dafür einsetzen oder ist das ein Kapitel, das jetzt einfach aufgrund dieser historischen Umstände geschlossen werden muss?
Also das kann ich nicht ganz so bestätigen. Natürlich ist man auch über einige Politiker in Deutschland verärgert. Man ist im Übrigen sehr gut informiert, was ja auch innenpolitisch stattfindet in diesem Land. Aber man hat immer noch einen doch re sehr respektvollen, guten Blick auf Deutschland. Man ist Deutschland in vielen Punkten, auch was die Wiedervereinigung angeht, immer noch sehr dankbar. Auch wie man im Übrigen mit den Sowjets umgegangen sind, die DDR verlassen haben. Man ist auch dankbar darüber, wie man zum Beispiel auch in Deutschland die Denkmäler und Friedhöfe, die im Übrigen auch auf russischer Seite gepflegt werden, intakt gehalten werden, wo deutsche Gefallene liegen in Russland. Also das, die Kriegsgräberstättenfürsorge finde ich immer noch, ist immer noch ein Punkt, der verbindet. Und deswegen müssen Dialoge, zum Beispiel auch der Petersburger Dialog, die müssen wieder eingeführt und aufrechterhalten werden. Dazu gilt zu kämpfen, denn Dialog und auch Austausch von jungen Leuten, Studenten etc. trägt dazu bei, dass man hier eine Deeskalation vorantreibt. Ich bin da zuversichtlich, dass das wieder gelingen wird. Das muss auch eigentlich das Interesse Deutschlands sein, gerade nach diesen zwei verheerenden Weltkriegen, dass wir diese diplomatischen Beziehungen wieder bekommen, auch auf dieser Ebene. Und ich würde mich freuen, wenn das die nächste Bundesregierung ein bisschen mehr forciert. Wir werden unseren Anteil dazu leisten. Das haben wir immer getan. Und ich denke, das ist auch das, was die Bevölkerung sich wünscht.
Meine letzte Frage ist eine Frage, die Ihnen eigentlich nie gestellt wird, glaube ich, in den deutschen Medien. Ich habe sie zumindest noch nie gelesen. Sie müssen sich ja immer rechtfertigen, wenn Sie da irgendwo auftreten können, wenn man Sie mal vors Mikrofon lässt, dann werden Sie da eingehagelt mit allen möglichen Anwürfen und Anfeindungen und Vermutungen und historischen Aufbereitungen etc. etc. Ich möchte Ihnen eine ganz andere Frage stellen. Ich möchte Ihnen die Frage stellen, was aus Ihrer Sicht eigentlich die ganz große Stärke der AfD ist. Sie müssen ja immer über die Schwächen, die Probleme, auch die angeblichen, auch die tatsächlichen reden, auch in unserer Sendung. Aber ich möchte Ihnen zum Schluss eigentlich die Gelegenheit geben, weil das tatsächlich, ich glaube, noch nie konnte das so artikuliert werden von einem Vertreter dieser Partei. Sie kennen diese Partei jetzt seit längerer Zeit. Sie führen diese Partei im Tandem mit Frau Weidel. Was sind die Stärken Ihrer Meinung nach der AfD? Was ist die größte Stärke der AfD? Was verdankt die Bundesrepublik Deutschland heute der AfD? Also Sie haben hier jetzt für einmal zum Abschluss einen roten Teppich. Da können Sie mal auf etwas antworten, was Sie noch nie gefragt wurden.
Das ist auch eine sehr schöne Frage. Also was uns natürlich absolut ausmacht, auch zu den Unterschieden anderer Parteien, ist unsere Volksverbundenheit. Und wir sprechen natürlich auch teilweise so, wie das Volk selbst spricht. Und das ist manchmal auch ein bisschen grob, das ist manchmal ein bisschen holzschnittsartig, aber das ist ja auch nicht schlimm. Und ein Großteil unserer, auch unserer Repräsentanten, kam eben nicht aus der Politik, aus, ich sage immer so, aus dem Gewächshaus, Aufzuchthaus der Jugendorganisation anderer Parteien oder aus einer Jugendorganisation, wie es andere Parteien haben, sondern die haben alle einen Beruf, sie haben alle eine gewisse Erfahrung, sie haben verschiedene Lebensläufe, Biografien. Das macht es auch so interessant. Und ich habe immer wieder gesagt, die AfD ist ja eigentlich entstanden, wenn ich das mit einem Baum vergleiche. Wir hatten zuerst die Krone. Wir sind zuerst ins Europaparlament eingezogen, dann in den Bundestag und waren auf kommunaler Ebene kaum vertreten. Und das hat sich geändert. Und die kommunalen Parlamente, die Gemeinderäte, Stadträte, das ist die Wurzel einer Partei, die Bürgerbüros etc. Und das hat sich mittlerweile so weit ausgewachsen, dass wir Anlaufstellen für viele Bürger haben, dass wir Hilfestellung für Bürger geben und dass wir auch in den Kommunen wunderbar besser teilweise vertreten sind als die Altparteien. Und das macht's aus. Das zeigt auch, dass die Bürger sehen, für was wir stehen, für was wir arbeiten und dass die Vorwürfe, die Sie ja benannt haben, die wir jeden Tag in den Medien bekommen, die mittlerweile ja auch ermüdend und alarmend sind. Ich muss über, das ist ja immer dasselbe und man kommt ja eigentlich über diese Nazi-Schiene nicht mehr hinaus. Das ist ja schon das Höchste, was man an Beschimpfungen im Prinzip ertragen muss, dass die eben einfach nicht der Realität entsprechen. Und das erkennen immer mehr Menschen und das unterscheidet und das macht mich auch ein Stück weit stolz. Und das müssen wir auch unbedingt beibehalten, diese Unterstützung und auch diese, ja, diesen Volks diese Volksverbundenheit, noch darf man ja Volk sagen, das ist wichtig für uns, und das wird uns auch zu weiteren Erfolgen führen und natürlich über kurz oder lang, und da bin ich wieder bei unserem Satz, Geduld ist der Mut zur Gelassenheit, über kurz oder lang werden wir regieren.
Herr Chrupalla, ganz herzlichen Dank für diese Ausführungen, diesen Tour d'Horizon nach einer aufgewühlten Woche in aufgewühlten Zeiten. Wir bedanken uns und wünschen Ihnen noch einen intensiven und interessanten Fortgang des Wahlkampfs. Was ist Ihre nächste Station? Wo haben Sie den nächsten Auftritt?
Das sage ich jetzt noch nicht, weil ich morgen im Fernsehen bin. Das sollte ich noch nicht sagen, aber Sie werden davon hören. Ansonsten ist natürlich bis zum 23. habe ich jeden Tag viele Termine. Natürlich auch in meinem Wahlkreis Görlitz, wo ich auch viele Termine habe. Auch diesen möchte ich natürlich wieder direkt gewinnen. Da ist das Ziel, auch hier deutlich stärkste Kraft zu werden. In Sachsen wollen wir natürlich auch stärkste Kraft werden als AfD. Und ich hoffe und wünsche mir, dass wir weit über 20% kommen, damit wir dieses Land verändern, damit wir Politik im Interesse der Bürger machen können.
Herr Chrupalla, ganz herzlichen Dank.
Ich danke auch.